Eine Gruppe von Ingenieuren und eine Gruppe von Chemikern fahren miteinander im selben Zug auf eine Tagung. Von den Ingenieuren ist es so, dass jeder, so wie sich das gehört, seine eigene Fahrkarte hat. Die Chemiker meinen, ihnen reicht miteinander eine Fahrkarte. Okay, sie fahren so miteinander, als einer der Chemiker plötzlich ruft, der Schaffner kommt. Und die Ingenieure staunen, wie die Chemiker einer nach dem anderen auf die Toilette rennen. Toilettentür auf, erster Chemiker rein, zweiter Chemiker rein, dritter Chemiker rein und so weiter, bis alle Chemiker in der Toilette sind, die Tür irgendwie noch von innen zuquetschen. Und dann kommt tatsächlich der Schaffner. Schaffner sieht, die Toilette ist belegt, klopft an der Toilettentür, die Fahrkarte bitte. Als eben einer der Chemiker die eine Fahrkarte, die sie haben, unten durchschiebt, Schaffner ist zufrieden, geht weiter. Die Ingenieure denken sich, sie sind mir blöd, machen mir auf der Heimfahrt genauso. Kaufen nur eine Fahrkarte, die Chemiker kaufen auf der Heimfahrt gar keine Fahrkarte. Sie fahren wieder miteinander im Zug, ruft einer der Chemiker, der Schaffner kommt. Sofort rennen jetzt die Ingenieure los auf die eine Toilette, richtig hektisch. Schließlich haben sie ja Konkurrenz. Erster Ingenieur rein, zweiter Ingenieur rein, dritter Ingenieur rein und so weiter, bis alle drin sind, die Tür von innen zuquetschen. Die Chemiker gehen völlig entspannt auf die andere Toilette. Erster Chemiker rein, zweiter Chemiker rein und so weiter, bis fast alle drin sind. Nur der Letzte läuft noch ganz kurz rüber zu den Ingenieuren, klopft an der Zonentoilettentür. Die Fahrkarte bitte. Die Pointe des Jokes, oder zumindest eine Pointe davon, wer knausrig ist und an der falschen Stelle spart, könnte am Schluss mit leeren Händen dastehen. Und was im Leben gilt, im Alltag, das gilt auch auf unserer geistlichen Reise. Unser Thema deshalb heute am Konfi-Gebetspatentreffen: die Frage, weshalb es sich lohnt, mit Jesus zu leben. Und der Witz würde so antworten: wie willst du leben? Gequetscht auf dem Klo oder im Speisewagen? Auf dich gestellt oder jemanden vorne in der Lokomotive, der die richtige Geschwindigkeit kennt und sich auskennt mit unserer Fahrt? Ziel los oder Ziel sicher? Und völlig gelassen, er bringt mich ans Ziel. Und den Unterschied macht die Fahrkarte des Glaubens an den, den die Bibel den guten Hirten nennt. Ich habe ihn uns heute Morgen mitgebracht. Seinen Psalm habt ihr in diesen Tagen auswendig gelernt. Und heute heben wir ein paar Schätze dieses Psalms, den ja viele, die meisten von uns, denke ich, auswendig können und auch mit ihm leben. Und ich glaube trotzdem, und das ist mein Gebet, dass Gott selber euch heute den einen oder anderen Schatz neu öffnet unter dieser Leitfrage, warum es sich lohnt, mit Jesus zu leben. Ich lese uns diesen Psalm. Auch wenn ihr ihn auswendig könnt, lese ich ihn uns ganz bewusst und lade euch ein, ihn euch zusagen zu lassen und zu hören. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Wie ist der Psalm in eurer Bibel überschrieben? In den meisten Bibeln steht als Überschrift drüber der gute Hirte. Die Überschriften sind ja nachträgliche Ergänzungen, gehören nicht zum Text als solchem. Erklärungen könnte man auch sagen, Überschriften in den meisten Bibeln der gute Hirte. Stimmt die Überschrift? Aber wenn es in der Bibel steht, muss es ja wohl stimmen. Stimmt die Überschrift? Wenn wir den ganzen Psalm beten, dann stolpern wir mit dieser Überschrift. Oder habt ihr schon mal ein Schaf am Tisch sitzen sehen? Und dann steht plötzlich jemand dahinter und schenkt das Glas dieses Schafes voll. Mir noch nicht passiert, deutlich, der Psalm hat zwei Bildebenen. Das Bild des guten Hirten und das Bild eines Gastgebers. Man müsste eigentlich den Psalm also doch überschreiben, richtigerweise der Psalm vom guten Hirt und Wirt. Wäre doch treffender, zwei Bildebenen, aber beide mit derselben Botschaft, die sich durch beide Bildebenen durchzieht. Die Feststellung, wie dieser gute Hirt oder Gastgeber versorgt, das Motiv der Führung und der Fürsorge und schließlich am Ende des Psalms das Ziel, in der Mitte die Gegenwart des Herrn und am Schluss unsere Gegenwart bei Gott bleiben im Haus des Herrn immer da. Zweimal dasselbe, dieselben Themen in zwei Bildern doppelt hält besser. War damals schon so, gilt uns heute auch. Also erstens, von Gott als dem guten Hirt und Wirt versorgt, statt einem Leben gequetscht auf dem Klo. Der Herr ist mein Hirte. So fangen wir an zu beten, haben es in uns drin und es flutscht raus, selbst bei euch Konfis inzwischen schon. Was beten wir da? Was betet ihr, wenn ihr sagt, der Herr ist mein Hirte? Ich meine, Hirten sind ja schon in der Weihnachtsgeschichte und bis heute irgendwie eher Einzelgänger, eher am Rand der Gesellschaft, eher Außenseiter, manchmal auch ein bisschen Eigenbrötler. Der Herr ist mein Hirte, da steht nicht, der Herr ist mein König, du Schöpfer, du Richter oder ähnliches. Nein, Hirte. Aber noch heftiger finde ich den Umkehrschluss. Wenn wir beten, der Herr ist mein Hirte, was sagt das über uns aus? Ich Schaf. Und das schmeckt ja noch weniger, als Gott als Hirten zu beschreiben. Ich Schaf, da hätte es doch jetzt auch der ein oder andere Ehrentitel getan. Ich Königskind oder Ebenbild Gottes oder anderes mehr, was dort ja auch in Würde hätte drinstecken können. Deshalb malt uns der Psalmbeter Gott als Hirten vor Augen und uns damit indirekt als Schaf. Und ich sage, es ist keine Beleidigung, sondern eine Ehre. Jedes Tier in der Natur ist auf sich angewiesen und hat dafür irgendwas mitbekommen. Der Gepard hat seine Schnelligkeit, der Löwe hat seine Kraft, die Schnecke hat ihr Haus, der Igel hat seine Stacheln. Schafe haben einen Hirten. Schafe sind nicht auf sich gestellt. Der Herr ist mein Hirte, ich bin nicht auf mich gestellt. Gott stellt sich zu mir und das möchte ich euch heute Morgen zusagen. Ein erster Schatz, weshalb es sich lohnt, mit Jesus zu leben. Er ist kein ferner Gott, der irgendwann mal die Weltkugel angeschuckt hat und jeden von euch ins Leben gestoßen hat. Ihr seid deshalb auch keine Zufallsprodukte und schon gar kein Unfall eurer Eltern, sondern immer von Gott gewollt, der sich zu euch stellt von Anfang an bis zum Ziel unseres Lebens. Du bist nicht auf dich gestellt. Gott, der Herr, stellt sich zu dir. Wie? Das zeigt uns die Fortsetzung des Psalms. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Grüne Auen, frisches Wasser. Das heißt nicht nur, dass es da halt was zu fressen und was zu trinken gibt, sondern indem es hier was zu fressen und was zu trinken gibt und wir es hier mit einem poetischen Text zu tun haben, der voller Stilmittel ist, ist deutlich, hier geht's um alles. Wir haben hier das Stilmittel eines Merismus, zwei Teile für das Ganze. Grüne Auen, frisches Wasser. Zwei Teile für das Ganze heißt so viel wie, bei Gott gibt es nicht nur das eine und das andere, sondern es gibt alles. Er hat dein Leben im Blick. Mit allem, was euer Leben ausmacht in diesen Tagen und mit allem, wo ihr seine Fürsorge braucht und auf Fürsorge angewiesen seid. Nicht nur ein bisschen Gras und ein bisschen Wasser, zwei Teile für das Ganze. Gott sieht, was du zum Leben brauchst. Und auf der zweiten Bildebene, nach der Fürsorge des guten Hirten, jetzt die Gastfreundschaft des guten Wirt, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Was für ein Bild. Man muss sich's vor Augen malen. Feinde nahen. Was macht der normale Mensch, wenn Feinde nahen? Entweder gucken, dass er die Fliege macht oder er greift zu den Waffen. David, weder noch, setzt sich zu Tisch. Und die Feinde stürmen heran. Und David nimmt Platz an diesem von Gott für ihn gedeckten Tisch. Und Gott schenkt ein. Luther, schenkest mir voll ein. Im Hebräischen wörtlich, mein Becher ist überfließen. Ihr könnt es euch ruhig so vorstellen, im Haus denkt man gleich in die Sauerei. Vergiss die Sauerei, überfließen, Fülle. Und gleichzeitig salbt Gott den David mit Öl. Die herannahenden Feinde werden Zeugen einer Königssalbung. Und für alle offensichtlich ist damit, wer der Herr im Haus ist. Gott und sein Gesalbter. Getrost und genüsslich kann deshalb David an Gottes Tisch Platz nehmen und die Feinde Feinde sein lassen. Versorgt. Und diese Haltung wünsche ich euch. Dort, wo ihr das Gefühl habt, es rennt alles über euch rein. Stopp. Hinsitzen in der Gegenwart Gottes, die Hände ausstrecken, füllen lassen, salben lassen. Gott und sein Gesalbter, was für eine Würde, die dieses Bild hier ausstrahlt. Mit einigen konkreten Aspekten möchte ich diesen ersten Punkt der Fürsorge beschließen. Ja, es gibt sie, die Feinde. Es gibt Menschen und Umstände, die uns das Leben schwer machen. Das kennt ihr schon in der Schule. Mobbing zuhauf, leider, oder viel zu oft zumindest. Und andere Dinge mehr, Menschen, Umstände, Erfahrungen, wo wir sagen, ja, mir fehlt die Kraft. Es gibt ihnen den Mangel, es gibt die Sehnsucht nach Erfolg, nach besseren Noten, nach Anerkennung, dass die Lehrer wahrnehmen, doch, ich will es doch gut machen. Nach Ruhe, nach Wahrnehmung, auch im Alter, dass man wahrgenommen wird, man will doch noch was beitragen und nicht aufs Abstellgleis, um das Bild des Zuges aufzugreifen, gehören. Nein, wir haben Sehnsucht, wollen gebraucht werden. Und es gibt ihnen auch umgekehrt den Schmerz, wo uns etwas genommen wurde oder ein lieber Mensch nicht mehr da ist, weil eine Beziehung zerbrochen ist oder weil der Tod ihn genommen hat. Es gibt ihnen den Mangel. Mir wird nichts mangeln. Wenn der Satz so da stünde, dann geht er an der Realität vorbei. Also so, nur so geht er an der Realität vorbei. Mir wird nichts mangeln, ist weltfremd. Das stimmt so einfach nicht. Mangel gehört zu dieser Welt, solange es die Welt gibt. Nicht an der Realität vorbei geht der Satz, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dieser Zusammenhang ist der entscheidende. Man sagt ja von Schafen, dass sie dumm seien, ja, weil sie sich nur von einem Grashalm zum nächsten Grashalm fressen können und sich ohne ihren Hirten hoffnungslos verlaufen. Ich habe den Eindruck, dass das menschliche Herz gelegentlich dümmer ist als ein Schafskopf. Anstatt sich wie Schafe an ihrem Hirten zu orientieren und sich von ihm versorgen zu lassen, mit allem, was zu Leben gehört, sehe ich 1000 Dinge, die ich nicht habe. Und leid daran, dass ich sie nicht habe. Wer wie ein Schaf auf seinen Hirten sieht, der weiß, der Herr ist mein Hirte und kann deshalb hinzufügen, mir wird nichts mangeln. Gerade in Zeiten, wo dich das Gefühl des Mangels beschleicht, also ich mal lerne auf die Mathearbeit und lerne und lerne und die Eltern zahlen sogar nur Nachhilfe und es wird trotzdem nichts. Das ist Mangel und das ist bitter. Dein guter Hirte steht an deiner Seite. Gewöhn dir es an vor der Klassenarbeit, dieses Gebet. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann kommt am Schluss eine Note raus, egal wie die ist, der Herr hat einen Weg für mich, weil er auch der ist, der führt. oder als ich vor 3 Jahren auf dem OP-Tisch lag und der Narkosearzt davor ist, mir die Ladung zu verpassen, die mich dann in den Schlaf befördert, sagt er zu mir noch so locker, ja, jetzt denke ich an eine schöne, einsame, wunderbare Insel in der Südsee. Und ich denke mir, ich brauche jetzt keine einsame, wunderschöne Insel in der Südsee, sondern bete, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und du kannst mir jetzt das Licht ausknipsen, der Herr knipst es wieder an. Und bei manchen OPs knipst es in der Ewigkeit an und dann ist es auch gut. Psalm 23 will uns den Blick verändern. Das Problem ist nicht der Mangel. Wir sehen das Problem im Mangel. Das Problem ist aber nicht der Mangel. Das Problem ist, im Mangel keinen Hirten zu haben. Als guter Hirte verspricht uns Jesus nicht die Erfüllung aller irdischen Wünsche, aber sehr wohl das Loch in unserem Herzen zu stopfen mit seiner Fürsorge, mit seiner Gnade, mit seinem Shalom, mit seiner Zufriedenheit. Also deshalb, weshalb es sich lohnt, mit Jesus zu leben, wir brauchen nicht eingequetscht auf dem Klo unterwegs zu sein, sondern haben einen guten Hirten und Wirt, der versorgt. Und das Zweite, von Gott als dem guten Hirt und Wirt geführt. Er führet mich auf rechter Straße oder davor schon, er führt mich zum frischen Wasser. Dein guter Hirte führt dich zum frischen Wasser und auf rechter Straße. Führung ist eine wesentliche Hirtenaufgabe, sich wie ein Schaf führen zu lassen. Unser Job, und ich weiß, manchmal kein einfacher, also zumindest für mich nicht. Sich führen zu lassen heißt, sich dem Führenden anzuvertrauen, in dem Glauben, dass er es gut macht. Und an der Stelle erlebe ich unser Schafsauen schwer, weil normalerweise ja, also wieder beim Blick jetzt auf die Schafe auf der Weide, also die Schafe sind auf der Weide eben so lange, bis der Hirte zum Aufbruch ruft. Ich kenne kein Schaf, der auf die Uhr guckt, das den Kalender zückt, die eigene Karriereplanung reflektiert oder überlegt, mit welchen Schafen hier auf der Weide tue ich mich schwer und mit der Art, wie die Gottesdienst feiern, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich guck mal, wo es die Weide doch ein bisschen saftiger und eher mir entsprechend macht. Kein Schaf, will sagen, die Weide, auf der du bist, ist keine zufällige Weide. Es ist die Weide des guten Hirten für dich und unser guter Hirte hat dich an deinen Platz gestellt. Und das heißt dann auch, sei ganz auf der Weide, auf der du bist. Sei ganz im Ruhestand. Auch wenn die Erinnerung an zurückliegende Familien, Kleinkindphasen fehlt schon. Oder wenn Kinder und Enkel weit weg wohnen und es schmerzt. Stopp, wo ist die Chance meines Standes jetzt? Nimm ihn an, zur Ehre Gottes. Sei ganz Familienvater, Familienmutter. Auch wenn es manchmal was hätte, etwas freier und ungebundener zu sein. Was für eine Chance, nimm die Chance an, zur Ehre Gottes. Oder das Beispiel, das ich gerade schon angerissen habe, sei ganz in deiner Gemeinde. Und nicht halb oder in 2 andere gleichzeitig. Es gibt immer woanders Dinge, die noch toller sind und noch schöner und noch mehr Spaß machen. Ein Schaf genießt seine Weide dankbar und grast sie genüsslich ab, bis sein Hirte es weiterführt auf eine andere Weide und nimmt so lang an, was Gott ihm vor die Füße im wahrsten Sinn des Wortes gelegt hat und gestaltet das. Ich habe gelegentlich den Eindruck bei unterschiedlichsten Themen und erwische mich selber da auch dabei, wie statt wie ein Schaf auf der Weide anzunehmen, was Gott hingelegt hat, wie ein Bock den Weidezaun rauf und runter zu rennen und nur die Nachbarweide im Blick zu haben, wie saftig grün dort alles ist. Mach kein Schaf, sei ganz auf deiner Weide. Dass wir auch nicht neidisch gucken, was hat der Mitkonfi, der Mitschüler, hey, haben dem seine Eltern Kohle, hey, was der für Schuhe immer anhat, immer all Vierteljahr die neuesten Sneaker. Mama und Papa sagen daheim, geht bei uns einfach nicht. Nimm deine Schuhe und leb fröhlich und du hast mehr Ausstrahlung als dein Kumpel mit seinen neuesten Sneakers. Bevor wir zum letzten kürzeren Punkt kommen, möchte ich noch einmal an dem Weidewechsel stehen bleiben, den wir uns gelegentlich erträumen, so nach dem Motto mal was Neues, aber allzu oft sind Weidewechsel etwas, was über uns hereinbricht. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, Weidewechsel zwischen saftig grünen Auen sind gelegentlich keine leichten Zeiten. Manchmal geht es dabei auch durch ein finsteres Tal, wörtlich im Hebräischen durch das Tal des Todesschattens. Für solche Zeiten lernen wir wieder die Frage, weshalb es sich lohnt, mit Jesus zu leben. Hab keine Angst. Finstere Täler musst du nie alleine durch in einem Leben mit Jesus. Weil bei einem Leben mit Jesus immer, und deshalb ist es auch gut, in der Kirche Gottesdienst zu feiern, ihr seht euch, und in unserer Kirche noch viel mehr, ihr seht einander. Hey, das sind ja zig, hunderte Mitschafe weltweit, Millionen. Du bist nicht allein. An deiner Seite ist eine ganze Herde, die für dich einsteht. Deshalb ist der Schatz der Gemeinde, miteinander unterwegs zu sein. Wenn du heute nicht singen konntest, du meine Seele singe, dann sei gewiss, der neben dir hat stellvertretend für dich mitgesungen. Du meine Seele singe und ich singe jetzt für den mit, der gerade nicht singen kann, auf dass er bald auch wieder singen kann. Schatz des Miteinanders und dann der Schatz, dass der gute Hirte mitgeht im finsteren Tal, nicht allein. Und schließlich, finstere Täler sind auch nie das Ziel in einem Leben mit Jesus. Ein Leben mit Jesus wird nie im finstern Tal enden. Und wenn es das letzte finstere Tal dieser Welt ist, in einem Leben mit Jesus trägt er dich durch hinein in seine Ewigkeit. Und dazwischen in dieser Welt haben wir einen Herrn, dem wir vertrauen dürfen, dass er eine Weide für dich vorbereitet hat, dort wo du gerade Mangel hast und Finsternis erlebst. Das dritte und letzte, damit von Gott als dem guten Hirt und Wirt versorgt, geführt und statt unterwegs verloren gegangen, nach Hause gebracht. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Auch so ein Satz, den man so locker flockig runtersagt. Wie kommt ein Mensch dazu, für sich das behaupten zu können? Wie kann ich für mich sagen, ja, ich bin einmal dabei in der Ewigkeit. Im Haus des Herrn für immer. Was für eine Anmaßung, könnte man doch sagen, oder? Zusätzlich umgetrieben hat mich an der Stelle der letzte Sonntagsgottesdienst, Gleichnis vom barmherzigen Samariter, als mir danach die Frage gestellt wurde, ob ein Mensch durch seine Nächstenliebe einmal in Gottes Ewigkeit dabei ist. Auch wenn er nicht an Jesus glaubt. Und ich habe ja letzten Sonntag gesagt, ich lebe vielleicht so viel an Liebe. Und ich weiß von Menschen, die nicht an Jesus glauben, die aber so einen Level an Liebe leben, wo ich denke, wow, von dem bräuchte ich ein paar Scheiben. Ich komme nicht hinterher. Der Haken an der ganzen Geschichte ist halt der, Gott ist vollkommen. Und in der Ewigkeit einmal bei ihm zu sein, geht nicht ohne diese Vollkommenheit Gottes. Weil in der Ewigkeit unsere Unvollkommenheit keinen Platz hat. Und da hilft mir die Liebe nicht und die hier hilft auch nicht. Es braucht Gott, der diese Graben überbrückt. Und das hat er durch Jesus getan, als er Mensch geworden ist. Und im Glauben an ihn dürfen wir diesen Graben überbrücken, allein durch Gnade. Und allein durch diese Liebe zu ihm, und Jesus legt es aber hinzu, diese Liebe zu ihm bringt die Liebe zueinander mit sich. Und beides gehört zusammen. Und hier schließt sich der Kreis zum Psalmanfang. Wenn Jesus dieses Bekenntnis, der Herr ist mein Hirte, in Johannes 10 auf sich interpretiert, wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört, ich bin, sagt Jesus, der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und mit dieser Zusage gibt Jesus dem 23. Psalm eine neue Botschaft. Er ist am Tal Eingang gestorben, am Tal Ausgang von den Toten auferstanden. Weshalb? Um dich hindurchzutragen und hindurchzuführen. Und damit tut er nichts anderes, als was Vers 3 bekennt, er führt mich auf rechter Straße. Wörtlich im Hebräischen auf einem Weg, auf Wegen der Gerechtigkeit. Doppelte Botschaft, er führt dich auf dem für dich richtigen Weg. Und der Weg der Gerechtigkeit ist der Weg des Glaubens, der Weg in der Gemeinschaft mit Gott jetzt und ewig. Fazit, weshalb es sich lohnt, mit Jesus zu leben, euer Lernpsalm. Psalm 23, er gibt euch die Fahrkarte mit. Jedem von uns die Fahrkarte mit. Weshalb es sich lohnt, mit Jesus zu leben, versorgt, statt auf dem Klo eingequetscht. geführt statt entgleist und statt ziellos oder unterwegs verloren zu gehen, absolut gewiss, ich bin einmal dabei in der Ewigkeit bei Jesus. Amen. Jesus, ein Leben ohne dich, ich kann mir es nicht vorstellen. Jesus, danke, dass du wie ein Hirte bei seinen Schafen an unserer Seite bist. Vergib, wo wir uns so oft um uns selbst drehen und meinen, ich muss es im Griff haben. Herr, dir wollen wir vertrauen, uns deiner Führung anvertrauen und aus deiner Fürsorge leben. Danke, Herr, für deine Führung und für deine Fürsorge und dass wir einmal bei dir sein dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus, du bist unser wunderbarer Hirte.